Ich freue mich riesig, hier in Memmingen bei euch zu sein, eine Entschuldigung zu haben, ins Allgäu zu fahren. Ich hoffe, ihr seid euch bewusst, dass ihr an einem der allerschönsten Orte auf der Welt lebt. Ne? Schön. Gestern Abend bin ich angekommen und dann habe ich noch so einen kleinen Spaziergang gemacht. Und dann habe ich so im Hintergrund die schneebedeckten Berge gesehen. War noch so eine schöne Bank, wo man sich so flachlegen konnte. Und habe gedacht, was für ein Traum, hier zu leben. Für mich ist es eine Ehre, hier heute Morgen bei dem Gottesdienst zu sein. Ich möchte mich auch nochmal ganz herzlich bedanken bei allen, die das hier aufgebaut haben. Ich habe gehört, hier sind Leute schon um 6 Uhr morgens gekommen, damit wir hier einfach reinsitzen dürfen. Da können wir gerne auch nochmal einen Applaus geben. Und ich habe gedacht, bevor ich mit meiner Botschaft anfange, möchte ich euch noch so ein paar Sätze dazu erzählen, warum ich das tue, was ich tue und auch warum ich heute Morgen über das Kreuz sprechen möchte. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwo in der Stadt vielleicht diese Plakate gesehen habt oder die Flyer, als ihr eingeladen wurdet. Und da stand ja drauf, das andere Kreuz, um das es heute gehen soll. Und das hat ganz stark was mit meiner eigenen Geschichte zu tun. Ich bin nicht in einem Elternhaus aufgewachsen, wo Glaube jetzt ein Thema war. War mit meiner Mama alleine. Mein Vater, der war tatsächlich weg nach einer Nacht und bin mit meiner Mama groß geworden. Aber meine Oma, die war eine fromme Frau. Und bei ihr fing das so an, dass sie 16 war, schwanger, zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Und auch da war der Mann weg. Und das ist kein gutes Rezept zum Glücklichsein in dieser Zeit. Und dann saß sie auf einer Friedhofsbank und da kamen zwei Diakonissenschwestern zu ihr und die haben sie gefragt, ob sie ihr vom Heiland erzählen dürfen, von Jesus. Und meine Oma, die hat alles genommen in dem Moment und die haben ihr von Jesus erzählt und dass er uns liebt und dass er aus den hoffnungslosesten Situationen noch was machen kann. Und dann hat meine Oma angefangen, an diesen Jesus zu glauben. Und das, was ihr Leben verändert hat, das sollte auch mein Leben verändern. Und immer wenn sie zu Besuch kam, die hat im Schwäbischen gewohnt, hat sie die christliche Buchhandlung leer gekauft, alles, was sie da finden konnte, Kassetten war das damals. Ich weiß nicht, ob ihr jungen Leute noch wisst, was das ist. Das sind diese Dinger, die sich so drehen. Ich habe immer noch eine Packung Gummibärchen dazu bekommen. Und so hat sie dafür gesorgt, dass ihr Enkel irgendwie auch an Jesus glaubt. Aber die prägendste Erfahrung mit meiner Oma war, dass wenn ich mit meiner Oma unterwegs war und Sachen gemacht habe, die halt Enkel mit ihrer Oma machen, so Enten füttern am Teich oder dergleichen, da gab es manchmal wirklich seltsame Situationen. Ich kann mich erinnern, einmal, ich war vielleicht 5, 6, aber das ist mir noch so geblieben, und habe da den Enten brav das Brot ins Wasser geschmissen und auf einmal packt mich meine Oma an der Arm und sagt, Gernot, komm, wir müssen mal darüber. Und da saß dann ein Mann alleine auf einer Bank. Und meine Oma hatte immer eine Handtasche dabei, das war ihr Waffenarsenal, da waren Traktate, so christliche, für jeden Anlass drin. Und dann hatte sie so einen Standardspruch immer, darf ich Ihnen was zum Lese geben? Und ich wusste nie, wie mir geschieht, gerade war ich noch beim Entenfüttern, jetzt stand ich bei irgendeinem Fremden. Diese Menschen hat meine Oma dann manchmal auch mit nach Hause genommen. Und ich habe dann irgendwie so mitgekriegt, bevor ich jemals wirklich in die Bibel geschaut hatte, dieses anderen Menschen was von Jesus erzählen. Das scheint etwas Wichtiges zu sein. Das hatte ich so abgespeichert. Und irgendwann, als ich dann meinen eigenen Weg mit Gott gefunden habe, da wurde das etwas, was auch mir kostbar wurde. Und deswegen mache ich heute das, was ich tue. Und deswegen stehe ich heute hier vor euch. Bin da sehr dankbar für meine Oma, die leider nicht mehr da ist. Aber das ist in Ordnung. Ich möchte heute zu euch über das Kreuz sprechen, das andere Kreuz. Wir haben ja diese Woche erlebt, wie unsere Bundesregierung eingesetzt wurde. Ne? Und manche setzen da riesengroße Hoffnung rein, andere sind enttäuscht, schon bevor es losgeht. Ich kann mich erinnern, als wir alle unser Kreuz setzen sollten. Und ich hatte so den Eindruck, dass auch für viele Christen das eine Frage von Leben oder Tod war. So starke Meinungen, was die richtige Partei ist und was die falsche und wie es mit Deutschland bergab geht und vorwärts geht. Und auch wir Christen, ne? Ich weiß nicht, wie das hier im Allgäu ist, wir haben uns davon auch total vereinnahmen lassen. Und dieser Gedanke, da wo ich mein Kreuz setze, und ich glaube auch dran, dass Wählen wichtig ist, ne? Aber das wird über die Zukunft von Deutschland entscheiden. Leben oder Tod. Und das ist in Ordnung. Ich glaube, es ist gut, dass wir Kreuze setzen. Aber ich möchte heute über ein Kreuz sprechen, das wirklich nachhaltig über 2000 Jahre lang die ganze Welt verändert hat. Und das ist das Kreuz, das hier auch im Allgäu an jedem Wanderweg steht, an dem Jesus gestorben ist. Und darüber möchte ich heute reden. Ich bin dann gestern zu meiner Tochter Thalisa und habe gesagt, Thalisa, ich rede heute Morgen übers Kreuz. Hast du mir noch so eine Kette mit Kreuz? Das ziehen wir ja so an, damit weiß ich, wer heute Morgen auch so ein Kreuz anhat. Und dann hat sie mir das gegeben und hat gesagt, Papa, aber bitte bring's wieder mit. Die weiß, dass ich alles verlege und Sachen verschlampe. Und ich gesagt, das war teuer und das ist mir wertvoll. Und dann habe ich so gedacht, das Kreuz, das nehme ich mit. Ich weiß nicht, wer von euch heute Morgen eins trägt. Aber mir ist auch bewusst, wie seltsam es ist, dass wir im Westen als Schmuck ein Folterinstrument uns um den Hals hängen. Habt ihr darüber schon mal nachgedacht? Also das Kreuz in der Antike, das war die Folterstrafe, die letztendlich zum Tod führt, die nur für die allerschlimmsten Verbrecher, Aufständische und Leute, die gar keine Bürger waren, Sklaven, die niedrigsten Leute überhaupt, für die war das reserviert. Wenn man das so liest, wie so ein Kreuzestod stattgefunden hat, da läuft einem wirklich ein Schauer über den Rücken. Die Leute wurden nackt ausgezogen, denen wurden riesige Nägel durch die Hände, durch die Füße geschlagen, manchmal auch durch die Genitalien. Und diese Leute, die hingen da, die Nägel haben auf den Knochen gerieben. Manchmal ging das viele Stunden, manchmal sogar Tage. Da wird erzählt, wie die Vögel gekommen sind und den Leuten, die da hangen, die Augen ausgepickt haben. Und es war der Moment, in dem die Römer der ganzen Welt demonstriert haben, wir haben die Macht und du hast sie nicht. Wir beschämen dich in der maximalen Form, wie es geht. Und wir rufen ins Land hinaus, das soll eine Warnung sein an alle, die sich gegen unsere Macht auflehnen. Und wir hängen uns das so um den Hals und sagen, ja, das ist das Schmuckstück, das ich durch die Gegend trage. Bevor ich dann gekommen bin, habe ich nicht nur meine Tochter gefragt, sondern ich habe auch bei uns bei den Royal Rangern gefragt, ob mir irgendjemand mal so einen Galgen knoten könnte. Ist ja auch ein Symbol für Todesstrafe. Und ich glaube, uns muss bewusst sein, egal ob wir das aus Überzeugung tragen, so ein Kreuz, oder einfach nur als Schmuck, gibt ja auch Leute, die nicht gläubig sind und trotzdem ein Kreuz tragen, was wir eigentlich machen ist, wir hängen uns einen Galgen um den Hals. Darunter können wir uns noch was vorstellen heute, was ein Galgen ist und wofür der da ist. Das wurde das Symbol des Christentums. Irgendetwas in diesem Kreuz hat die ersten Christen so gepackt, dass sie gesagt haben, nicht der Fisch, nicht Brot und Wein, nicht die Taube, sondern das Kreuz ist das zentrale Symbol unseres Glaubens. Ich möchte euch gerne mal ein bisschen hineinnehmen in die Zeit, in der Jesus gelebt hat und was dieses Kreuz bedeutet hat. Schaut mal, in unserer Welt gibt es im Westen so ein paar Werte, von denen wir alle, egal ob wir Christen sind oder Atheisten oder an irgendwas anderes glauben, von denen wir davon ausgehen, dass sie selbstverständlich sind. Ich möchte euch mal ein paar auflisten. Zum Beispiel, wir glauben, dass es falsch ist, Menschen die Freiheit zu rauben. Wir sollten keine Sklaven halten. Wir finden es schrecklich, wenn wir irgendwo hören von Kindersklaven, von Menschenhandel. Wir schauen zurück auf die Jahre der Kolonialzeit, wo wir schwarze Menschen an andere Orte der Welt transportiert haben und sie dafür arbeiten lassen. Und da sind wir uns alle drin einig. Das ist schrecklich. Sowas sollte es nicht geben. Menschen darf man nicht der Freiheit berauben. Glaubt jeder im Westen. Oder hier vielleicht ein anderes Thema. Wir glauben, dass jeder Mensch Wert hat. Jeder Mensch hat Würde, egal ob Mann oder Frau, ob schwarz oder weiß, ob jung oder alt. Wir glauben, jeder Mensch ist es wert, dass man sein Leben bewahrt und dass man anständig miteinander umgeht. Es ist ein Wert, den wir hier in unserer Gesellschaft hochhalten. Oder Sexualität zum Beispiel. Ich glaube, es ist etwas, worüber alle sich einig sind im Westen. Es sollte nicht einer dem anderen Gewalt antun. Sexualität muss etwas sein, wo beide Einverstandene sind. Es sollte sich nicht einer einfach nehmen können und dem anderen überstülpen. würde niemand dran zweifeln, wenn du hier durch Memmingen läufst oder durch dein Dorf, würde jeder sagen, ist ja selbstverständlich so. Oder dann auch, dass man sich um arme Menschen kümmert. Wenn Leute stranden, wenn sie nichts zu essen haben, nichts zu trinken, kein Obdach haben, wenn sie vielleicht durch eine Lebensphase gehen, wo alles über ihnen zusammenbricht, wenn Menschen behindert sind und nicht für sich selbst sorgen können. Wir als Gesellschaft würden sagen, das ist doch selbstverständlich, dass man sich um diese Menschen kümmert. Das müssen wir alle miteinander tragen, da müssen wir solidarisch sein. Man kann die Leute doch nicht einfach irgendwie ihrem Schicksal überlassen. Darin sind wir uns einig. Und wir denken alle, dass das normal ist. Wir denken, dass das schon immer so war. Wir denken, dass die ganze Welt so denkt. Aber ihr Lieben, das ist überhaupt nicht so. Jetzt möchte ich noch mal auf die Zeit zurückkommen, in die Jesus hineingeboren wurde und in der er gekreuzigt wurde. Wisst ihr, was man da gedacht hat? Ich habe mir hier mal so ein paar Sachen aufgeschrieben zum Thema Sklaverei. Ein Philosoph, Aristoteles, habt ihr vielleicht schon mal von gehört, der hat gesagt, manche sind geboren, um zu herrschen und andere beherrscht zu werden. Das hat niemand in Frage gestellt in der damaligen Zeit. Na klar ist das so. Das Römische Reich hat zu 40-50% aus Sklaven bestanden. Und dass manche eben bedient werden und andere bedienen, manche herrschen und andere beherrscht werden, da hat keiner dran gezweifelt. Das haben alle irgendwie akzeptiert. Deine Sklaven, das war ein Besitztum, das war wie ein Gegenstand. Diesen Sklaven, den konntest du schlagen, zur Not auch umbringen. Wenn es ein weiblicher Sklave war, konntest du mit der Person Sex haben. Das war total in Ordnung. Klar, ein bisschen wie bei einem Auto. Wenn man sein Auto gut pflegt, dann hält es länger. Genauso war das dann auch bei manchen, dass sie gesagt haben, gut, um unsere Sklaven kümmern wir uns gut. Aber es war vollkommen klar, das sind Gegenstände und manche werden beherrscht und andere herrschen. Zum Thema Sexualität habe ich ein Zitat aufgeschrieben von Plutarch, so ein Philosoph im 2. Jahrhundert. Das wird euch Frauen gefallen. Wenn dein Ehemann, das ist ein Tipp an eine frisch verheiratete Frau, wenn dein Ehemann ein Kavaliersdelikt, Peccadillo nennt sich das, mit einer anderen Geliebten oder Sklavin hat, sei nicht empört oder wütend. Es ist sein Respekt für dich, der ihn dazu führt, seine Ausschweifung und Zügellosigkeit und Mutwilligkeit mit anderen Frauen anstatt mit dir zu betreiben. Also liebe frisch verheiratete Ehefrau, freu dich, dass du einen Ehemann hast, der so respektvoll mit dir umgeht, wenn es über ihn kommt, dass er das nicht irgendwie an dir auslebt, sondern sich dafür eine Geliebte oder eine Sklavin nimmt. Das waren die führenden Meinungsmacher dieser Zeit. Wenn ein Baby geboren wurde, dann war es ganz wichtig, ob das ein Junge ist. Und der Hausherr hat entschieden, ob die Frau abtreibt oder nicht, weil es schon genug Kinder sind. Der Hausherr hat entschieden, wenn es ein Mädchen war, ob man dieses Kind im Haushalt aufwachsen lässt oder ob man es einfach am Fluss aussetzt. Und dann wird es von wilden Tieren gerissen. Oder Menschenhändler schnappen sich das Kind, tun es in irgendein Heim und verkaufen es dann als Sexsklaven. Da hat niemand dran gezweifelt in der Zeit, in der Jesus auf der Erde war. Das war normal in der Antike. Und dann arme Leute, Krankenhäuser, was ist das? Dass man jemanden pflegt, von dem ich keinen Nutzen habe, der nicht Kriegsdienst leisten kann oder einer meiner Lieblingssklaven ist und ohne den würde mein Haus zusammenbrechen, das gab es damals nicht. Das war normal. Das, was wir heute als normal erachten, das war komplett weltfremd. Noch niemals hat irgendjemand von diesen Werten gehört gehabt, über die ich heute Morgen hier gesprochen habe. Was hat das mit dem Kreuz zu tun? Da kommt Jesus auf die Erde und behauptet über sich selbst, ich bin Herr, ich bin der Sohn Gottes, ich bin der Herrscher über alles und alle sollen mir nachfolgen. Und wie kommt Jesus auf die Erde? Ich möchte euch gerne dazu etwas vorlesen aus dem Philipperbrief, Kapitel 2, Verse 5 bis 8. Wie kommt dieser Jesus auf die Erde? Paulus sagt mal, und es ist einer der allerersten Bekenntnisse über das, wer Jesus war, geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Also alles, was jetzt kommt, da geht es nicht nur irgendwie darum, dass wir bewundern, wie Jesus ist, sondern er nimmt uns von vornherein in die Pflicht und sagt, das, was ihr jetzt über Jesus lernt, das sollt ihr in eurem Leben auch anwenden. So sollt ihr miteinander umgehen. Und jetzt hört mal zu. Obwohl er Gott war, der Herrscher über alles. Und denkt dran, die Römer haben Menschen gekreuzigt, um zum Ausdruck zu bringen, wie viel Macht sie haben. Und jetzt kommt der, der Gott ist. Er bestand nicht auf seine göttlichen Rechte. Wo hat man jemals davon gehört, dass ein Herrscher, ein König nicht auf seine Rechte besteht? Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners, eines Sklaven an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Deshalb hat ihn Gott in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Wow! Da kommt einer und sagt, ich bin der Herrscher über alles. Ich stehe über jeder Macht. Und wie lebt er? Er gibt seine Rechte auf. Er macht sich selbst niedrig. Er wird zum Sklaven aller. Freiwillig. Man hat es noch nie gehört, dass irgendjemand sich freiwillig kreuzigen lässt. Das ist etwas, was mit dir geschieht. Und Jesus sagt, ich gehe freiwillig an dieses Kreuz. Ich sterbe einen Sklaventod und mache mich damit eins mit den Niedrigsten und den Schwächsten und den Ausgestoßenen der Gesellschaft. Und dann sagt er zu seinen Nachfolgern, das, was ich da gemacht habe, wie ich gelebt habe, mich um die Ausgestoßenen gekümmert, die Kranken geheilt, mit denen Zeit verbracht, die niemand will, die erhöht, die von anderen erniedrigt wurden. Das, wie ihr mich erlebt habt. Und dann kommt alles zum großen Finale am Kreuz, wo er als Sklave und Verbrecher stirbt. So wie ich es euch vorgemacht habt, so sollt ihr auch miteinander umgehen. Und wisst ihr, was die Christen gemacht haben? Sie haben das erste Sozialsystem der Welt geschaffen. Sie haben die Armen und die Kranken aufgenommen. Sie haben die ersten Hospitale und Krankenhäuser ins Leben gerufen. Und dann ist da eine römische Familie und sie bekehrt sich und dann schreibt Paulus an sie und er sagt, hier sind ein paar Tipps für die Ehe. Liebe Frau, dein Körper gehört nicht dir, sondern deinem Mann. Und alle haben gesagt, Amen. Das war nichts Neues. Und dann kam die Bombe, die explodiert ist. Ach und übrigens, lieber Mann, dein Körper gehört nicht dir, er gehört deiner Frau. What? Dann gibt es da einen Brief, Epheserbrief. Da steht drin, ihr Frauen ordnet euch den Männern unter. Und alle sagen, yes, amen. Und dann steht in dem gleichen Brief, ihr Männer liebt eure Frauen in der gleichen Art und Weise, wie dieser Christus am Kreuz sich aufgegeben und hingegeben hat für die ganze Menschheit. Und dann, bevor da steht, ihr Frauen ordnet euch den Männern unter, steht da, ordnet euch einander unter. Sowas hatte die Welt noch niemals gehört. Und dann war da ein Sklave, der entlaufen war, seinem Herrn, und die hatten sich beide bekehrt. Und dann schreibt Paulus dem Mann einen Brief und sagt, ich möchte, dass du diesen entlaufenen Sklaven behandelst wie einen Bruder. Noch nie hatte die Welt das gehört. Das hat die ganze Welt auf den Kopf gestellt. Und wenn wir heute daran glauben, dass man anderen nicht Gewalt antun kann, dass man sich um die Armen kümmern muss, dass Mann und Frau gleichgestellt sind, dass niemand dem anderen etwas überstülpen darf, wisst ihr, wo wir das herhaben? Das haben wir daher, dass Menschen gesagt haben, wir folgen dem Beispiel von Christus, das er uns am Kreuz hinterlassen hat. Und diese Werte, sie wirken in unserer Kultur und Gesellschaft noch nach. Aber haben wir irgendwann entschieden, dass wir Gott nicht mehr so wollen. Wir haben es losgetrennt von den Wurzeln. Und irgendwie genießen wir noch die Früchte. Wie so ein schöner Blumenstrauß, der dir vielleicht heute Morgen von deiner Tochter, deinem Sohn oder deinem Mann geschenkt wurde. Ich habe vorhin übrigens entsetzte Blicke gesehen, als Leute erfahren haben, dass heute Muttertag ist. Das ist wie mit diesen Blumen in der Vase. Die sind noch ein bisschen schön, aber wenn sie von den Wurzeln losgetrennt sind, dann verwelken sie irgendwann. Und ich glaube, unser Land muss neu entdecken, die Dinge, die wir über unsere Kultur festhalten wollen, die wir so als kostbar erachten, sie haben nirgendwo ihre Wurzeln als allein in dieser Botschaft vom Kreuz. Das Kreuz verändert alles. Ich möchte aber noch über etwas anderes sprechen, was das Kreuz tut. Das Kreuz ist die Sache, wo deine ganz persönliche Schuld vergeben wird und wo Versöhnung möglich ist. Das Kreuz hat nicht nur unser Land verändert, nicht nur verändert, wie wir im Westen denken, sondern das Kreuz macht den Unterschied in deinem und meinem Leben. Lass uns diese Verse mal lesen hier aus Kolosser Kapitel 2, 13 bis 15. Auch ein Brief, den Paulus an Christen geschrieben hat, die gesagt haben, ich möchte Jesus nachfolgen. Denn vorher wart ihr tot aufgrund eurer Schuld und weil euer altes Ich euch bestimmt hat. So fängt Paulus an. Er spricht zu den ganzen Christen, die da zuhören. Vielleicht waren da auch Gäste da an dem Tag, als dieser Brief vorgelesen wurde. Und er sagt, denkt dran, es gab mal eine Zeit in eurem Leben, da wart ihr tot aufgrund eurer Schuld und weil euer altes Ich euch bestimmt hat. Ich mache mir manchmal darüber Gedanken, wer ich wohl heute wäre und was ich machen würde, wenn ich nicht Jesus gefunden hätte. Und ich habe so eine Tendenz, dass ich in meinem Leben schon immer sehr viel kriminelles Potenzial entdeckt habe. Ich weiß nicht, wem das genauso geht. So als Jugendlicher, ich hatte immer die besten Ideen, was man machen könnte, um Geld zu verdienen, sich aus irgendwelchen schwierigen Situationen herauszuwinden. Und dann war immer nur das Problem, ja, aber als Christ macht man das nicht. Und mein Sohn hat das geerbt. Zum Beispiel, mein Sohn kam letztens zu mir, der ist in der 6. Klasse, und hat gesagt, Papa, wir haben eine super tolle Idee. Und zwar, wir nehmen leere Vapes. Wisst ihr, was Vapes sind? So zum Rauchen. Wir nehmen leere Vapes und wir verkaufen die an die 5-Klässler. Und wenn sie dann kommen und sich beschweren und sagen, die waren ja leer, dann sagen wir einfach, sag's doch deinen Eltern. Schlau. Schlau. Ich habe gesagt, Josia, ich bewundere deine Kreativität. Gott hat Großes mit dir vor. Da ist sehr, sehr viel Kreativität in dir angelegt. Aber leider, wenn du Jesus nachfolgen willst, dann hast du dich ja schon taufen lassen und so, das geht nicht, weil da Lügen, Betrügen, illegal, Rauchen konsumieren, geht nicht. Aber ich weiß das auch und ich hatte so eine Phase in meinem Leben, wo ich ganz viel in Ordnung bringen musste. Ich weiß noch, einmal kam ich mit meinem ganzen Geld zum KSC, das war zu einer Zeit, wo die noch in der ersten Liga gespielt haben. Und wir sind immer über einen Zaun geklettert und haben mit zwei Eintrittskarten das ganze Stadion voll gemacht. Und dann kam ich da mit meinem Bündel Geld und habe gesagt, ich würde irgendwie gerne für die letzten 7 Jahre bezahlen. Und die Frau, ach geh, ich weiß gar nicht, was ich mit dem Geld machen soll. Und ich habe auch immer diese Ideen gehabt. Und ich glaube, ich kenne ja meine eigenen Tendenzen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich glaube, wenn es Jesus in mir nicht geben würde und der Heilige Geist, wenn einfach nur mein altes Ich, das, was da in mir drin schlummert, wenn ich dem freien Raum lassen würde, ich glaube, ich wäre ein durch und durch egoistischer Mensch, der andere ausnutzen würde, der immer Kompromisse machen würde, immer irgendwie versuchen, die Grenzen zu pushen und Gesetze zu umgehen. Ich wäre, glaube ich, kein besonders angenehmer Mensch. Bin ich auch so manchmal nicht. Da ist ein altes Ich in uns. Und wir haben vor ein paar Tagen gefeiert, dass der Zweite Weltkrieg 80 Jahre vorbei ist. Und ich glaube, es ist gut, sich manchmal darüber Gedanken zu machen, wenn ich unter den gleichen Bedingungen gelebt hätte damals, wie hätte ich wohl reagiert? Zu was wäre ich fähig gewesen? Und die Bibel, sie malt ein ganz negatives Bild erstmal von unserer inneren Natur. Die Bibel sagt, das steht in einem Brief Römer 7, dass wir durchaus wissen, was richtig und falsch ist, aber es da wie so ein Virus in uns gibt, wie so ein Fluch in uns gibt, dass obwohl wir wissen, was richtig ist, wir doch oft das Falsche tun. Obwohl wir es vielleicht gar nicht wollen. Das ist eine Tendenz in uns. Und jetzt erinnert Paulus sie daran und er sagt, ihr wart mal komplett von diesem alten Ich bestimmt. Doch Gott hat euch mit Christus lebendig gemacht. Und jetzt schaut mal, was da passiert ist am Kreuz. Er hat alle unsere Schuld vergeben. Er hat die Liste der Anklagen gegen uns gelöscht. Er hat die Anklageschrift genommen und vernichtet, indem er sie ans Kreuz genagelt hat. Das Bild, das hier entsteht, ist, dass es anscheinend irgendwo ein himmlisches Protokoll gibt von all den Dingen, die du und ich immer wieder tun, obwohl wir wissen, sie sind falsch. Wo wir uns an Menschen schuldig machen, an Ehepartnern, an Kindern, an Freunden, an Kameraden, an Kollegen, wo wir uns an Gott schuldig machen, bis ins kleinste Detail. Stell dir mal vor, es gäbe eine Liste, alles, was Menschen über dich wissen und was sie nicht wissen, deine dunkelsten Geheimnisse, das würde alles auf einer Liste festgehalten sein. Haargenau, bis ins Detail. Und jetzt sagt Jesus, diese Liste ist real. Und er sagt auch nicht, das, was du da alles gemacht hast, es ist alles halb so schlimm. Die Frauen, die du ausgenutzt hast oder die Männer. Dein Lästern Tag und Nacht, dein Betrügen mit den Steuern, dein Lügen. Dein Zorn, den du nicht unter Kontrolle hast. Dein Umgang mit deinen Kindern. All das, was da steht, Jesus sagt nicht, ach komm, Schwamm drüber, das vergessen wir mal, ich hab dich so lieb, alles gut. Nein, er sagt, ich nehme diese Anklageschrift, wo das alles vermerkt ist. Und ich, in dem Moment, als ich ans Kreuz gegangen bin, habe diese Anklageschrift mitgenommen und ich habe mit meinem Blut, das dort vergossen wurde, dafür bezahlt, dass du nicht die Strafe tragen musst, sondern dass ich sie trage. Und das ist so der Moment, wo viele Leute fragen, oh, warum brauchte Gott das denn, dass da Blut fließen musste? Und jetzt irgendwie zu hören von einem Gott, der das gegen mich hält und der sauer ist und der sogar Menschen richtet, das ist genau das, was mich schon immer von der Kirche weggetrieben hat. Ich möchte dir mal eine Geschichte erzählen. Meine kleine Tochter, als sie noch richtig klein war, da ist sie mal mit ihrem Laufroller zum Edeka gefahren, um da was zu kaufen. Und dann kamen 3, 4 Jungs mit einem Messer, die waren nur ein paar Jahre älter, und haben ihr ihren Roller weggenommen. Und dann kam sie nach Hause und hat mir das erzählt. Und diese Kinder gingen in die gleiche Schule wie meine Tochter. Und es war mir vollkommen egal, was da hinterher auf mich zukommen würde. Ich bin in diese Schule gegangen, ich bin zu diesen Jungs hingegangen im Pausenhof, ich habe die abgepasst, habe keinen Direktor und keinen Lehrer vorher gefragt. Dann habe ich sie unter den Arm genommen und sie verprügelt. Nein, ich habe mich zusammengerissen und ich bin zu ihnen hingegangen und habe gesagt, seid ihr die Helden, die 6-jährigen Mädels mit dem Messer den Roller abnehmen? Dann standen sie da und dann habe ich denen einen Lauf gegeben. Ich habe sie nicht beschimpft, habe sie nicht geschlagen, aber sie haben meine Wut gemerkt. Die haben meinem Mädchen ihnen mit dem Messer den Roller abgenommen. Geht's noch? Weil ich meine Tochter liebe, hat mich diese Tat mit Wut erfüllt. Wenn ich meine Tochter nicht lieben würde, dann wäre ich vielleicht irgendwie empört. Aber nicht in der Intensität, wie wenn es mein Kind ist, das ich liebe. Und ich glaube, dieses Beispiel und dieser Moment, der hat mir geholfen, besser zu verstehen, wie es Gott mit uns gehen muss. Schaut mal, wenn wir den ganzen Tag uns gegenseitig verletzen, mit Worten, mit Taten, wie wir miteinander umgehen und Gott wirklich jeden einzelnen Menschen liebt, dann ist es doch auch normal, dass er darüber wütend wird, wenn wir so mit anderen seiner Kinder und Geschöpfe umgehen. Und da habe ich begriffen, das ist recht, dass Gott diesen Zorn hat. Und irgendjemand muss dafür bezahlen. Und da sagt Jesus, ich liebe dich so sehr, ich will nicht, dass du dafür bezahlst, sondern ich gehe an dieses Kreuz. Ich nehme deine Anklageschrift mit. Ich bezahle mit meinem Blut, damit du frei sein kannst. Und dann steht da noch etwas Wunderbares. Es steht da, auf diese Weise hat Gott die Herrscher und die Mächte dieser Welt entwaffnet. Er hat sie öffentlich bloßgestellt, indem er durch Christus am Kreuz über sie triumphiert hat. Wenn man solche Schuld auf sich geladen hat, dann sind da diese Stimmen in deinem Kopf, die dich immer und immer und immer wieder anklagen. Und diese Stimmen sind die Stimmen der Verkläger. Der Teufel wird mal genannt, ein Verkläger, der immer und immer wieder in unseren Kopf hineinflüstert, dass unser Leben keinen Sinn macht, dass diese Schuld viel zu groß ist, dass es für dich keine Hoffnung mehr gibt. Und das führt Menschen in Depression und Zerbruch. Es gibt vielleicht auch Menschen hier heute, die sagen, ich bin gefangen in Dingen. Ich bin gefangen in Alkoholsucht. Ich bin gefangen in Verhaltensmustern wie Zorn oder Lügen oder Lästern. Ich bin gefangen in Sexsucht, in Pornografie. Du merkst, du bist nicht frei in deinem Leben und es ist wie eine Macht, die über dich kommt. Weißt du, was hier steht? An diesem Kreuz hat Jesus nicht nur deine Schuld genommen. Er hat nicht nur dein Gewissen gereinigt, sondern er hat über die Mächte, diese geistlichen Mächte, die real sind, die auf unser Leben einwirken, er hat über sie Triumph gehalten. Was für eine Botschaft, was für ein Kreuz. Seht ihr auf einmal, dass dieses Kreuz so viel wichtiger und substanzieller und lebensverändernd ist als irgendein Kreuz, das wir irgendwo machen, jemals sein kann? Ich möchte gerne mit einem Bild schließen. Dieses Bild ging um die Welt, als der IS in Syrien geherrscht hat und im Irak. Und das war der Moment, wo, ich weiß nicht mehr genau, wie viel es waren, ich glaube 20 Menschen an einem Strand in Libyen aufgereiht wurden. Und es waren alles Ägypter. Und diese Ägypter, die hatten die Wahl, es waren Christen, koptische Christen, die hatten die Wahl, entweder ihrem Glauben abzuschwören oder sie würden sterben. Und dann kennen wir diese Szenen, extrem verstörend. Ich habe mir das Video nie angeguckt, aber jeder weiß, was passiert ist. Jedem einzelnen dieser Christen wurde der Hals durchgeschnitten. Und die Person, die diese Jungs alle in der Sonntagsschule hatte, die war bei uns in der Gemeinde in Karlsruhe zum Predigen. Und sie hat dieses Bild mitgebracht und sie hat gesagt, ich kenne jeden einzelnen dieser Jungs. War bei uns in der Sonntagsschule. Und wisst ihr, Christen in Ägypten, ganz egal, wie sehr ernst sie es mit dem Glauben nehmen oder nicht, das ist Standard. Jeder Christ in Ägypten hat hier am Handgelenk ein kleines Kreuz eintätowiert. Und das weist sie aus. Jedem, dem sie begegnen, weiß man sofort, das ist ein Christ. Das weist sie aus als Menschen, die zu Jesus gehören. Und in diesem Moment hatten sie die Wahl, diesem Schicksal zu entgehen, wenn sie ihrem Glauben abschwören würden, wenn sie sagen würden, diesem Christus, der da am Kreuz gestorben ist, dem folge ich nicht mehr nach. Und in dem Moment haben sie alle die Entscheidung getroffen, zu sagen, dieser Christus und dieses Kreuz, das ist mir wertvoller als mein Leben. Und wenn ich entscheiden muss zwischen Weiterleben auf dieser Erde oder diesem Kreuz und diesem Christus, der alles für mich vollbracht hat, treu zu bleiben, dann ist die Entscheidung offensichtlich. Ich will ihn. Diese Botschaft vom Kreuz ist keine Botschaft, die wir mal im Vorbeigehen hören und auch noch mit aufnehmen in unseren Kanon der Werte und Dinge, die irgendwie gut und tröstlich sind, sondern dieses Kreuz ist das Zentrum unserer Existenz als Menschen und als Christen. Eine der Mütter hat man interviewt auf dem nationalen Fernsehen und man hat sie gefragt, wenn der Mann, der ihrem Sohn den Hals durchgeschnitten hat, bei ihnen an der Tür klopfen würde, was würden sie ihm sagen? Und dann hat diese Frau gesagt, ich würde ihn reinbitten und dann würde ich ihm sagen, dass ich ihm vergebe. Und das war der Moment, in dem dieser Reporter in Tränen ausgebrochen ist und es ging wie eine Schockwelle durchs ganze Land. Es wurde national, im ganzen Land wurde es übertragen. Und auf einmal war die Kraft und die Schönheit und die Intensität und die Übernatürlichkeit dessen, was Christus getan hat, für jeden greifbar, mitten in einem islamischen Land. Und ich erzähle euch diese Geschichte zum Schluss, weil ich dich ganz persönlich heute aufrufen möchte, ganz neu in Beziehung zu treten mit diesem Christus, der am Kreuz für dich gestorben ist, der unsere westliche Welt geschaffen hat mit allem, was wir lieben und der dein persönlicher Erlöser sein möchte. Der deine Schuldschrift nehmen möchte, sie ans Kreuz mitnehmen und sagen, es ist bezahlt. Als Jesus gekreuzigt wurde, waren da zwei Männer mit ihm, die gekreuzigt wurden. Und der eine ruft Jesus zu und er sagt, spottet und sagt, hilf dir selbst und hilf uns, wenn du wirklich Gottes Sohn bist. Und dann ist da dieser andere Mann, der auch gekreuzigt wird und sagt, du verstehst gar nichts. Wir hängen hier, weil wir es verdient haben. Aber er hat nichts getan. Und dann richtet er sich an Jesus und sagt, denk an mich, wenn du heute in dein Reich kommst. Und Jesus sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Der eine noch im Moment des Todes am Kreuz, erfüllt mit Selbstgerechtigkeit. Und der andere im entscheidenden Moment seines Lebens erkennt seine Schuldigkeit. Erkennt, dass dieser Tod von Jesus am Kreuz für ihn passiert. Und er wirft sich auf Gott. Er ist wahrscheinlich gestorben nach ein paar Minuten, nach ein paar Stunden. Er konnte nichts mehr leisten, nichts mehr tun. Gnade ist umsonst, Gnade ist frei. Aber es braucht die Erkenntnis, dass wir Jesus brauchen, dass wir uns nicht selbst erlösen können, dass wir schuldig sind vor ihm und voreinander, dass er das Fundament ist von allem, was uns lieb und teuer ist. Und ich möchte dich heute Morgen ganz persönlich fragen, was ist dieses Kreuz und dieser Christus dir wert? Wenn du das Kreuz trägst, wenn du es am Spazierweg siehst, wenn du die Geschichte hörst, was ist dieses Kreuz dir wirklich wert? Wir werden jetzt in eine Zeit gehen, wo hier vorne Lieder gespielt werden. Manche Lieder kennt ihr vielleicht und ihr könnt mitsingen. Aber es wird auch eine Zeit sein, wo hier an der Seite Menschen stehen, die bereit sind, mit dir zu beten. Vielleicht ist es nicht das, was du heute Morgen vorgehabt hast, aber vielleicht ist es für dich dran, dahin zu gehen, Schuld zu bekennen und zu sagen, bete mit mir, dass die Vergebung Jesu, das Löschen der Anklageschrift in meinem Leben passiert. Vielleicht möchtest du deinen Weg mit Gott heute Morgen erneuern. Vielleicht ist es was anderes, was dir groß geworden ist. Ich wollte dich einladen, einfach aus deinen Reihen rauszugehen, wenn die Leute jetzt gleich da stehen, und einfach Gebet in Anspruch zu nehmen. Was ich aber machen möchte mit uns allen, ist, dass wir einmal ein Gebet an Jesus gemeinsam richten. Und dazu will ich dich bitten, einfach zu stehen. Möchte ich einladen, dass da, wo du stehst, dass du vielleicht einfach mal kurz deine Augen schließt, einfach um nicht abgelenkt zu sein. Und bete doch einfach mal ganz kurz und sage, Jesus, was möchtest du mir heute Morgen sagen? Vielleicht hast du noch nie gebetet, das ist okay. Sag einfach diesen Satz und sag, Jesus, wenn du da bist, wenn du, Gott, wenn du das hörst, was möchtest du zu mir sagen? Und der Geist von Gott, der ist jetzt hier in diesem Raum und der zeigt dir das. Der legt etwas in dein Herz rein. Es ist ein Gefühl, es ist ein Gedanke, es ist ein Wort und du merkst, da ist ein Ziehen in eine gewisse Richtung hin zu Jesus. Lass das einfach zu, geh dem nach. Ich möchte gerne jetzt ein Gebet beten. Und du darfst einfach, wenn es dir vielleicht selber manchmal schwerfällt, Worte zu finden, um zu Gott zu reden, dieses Gebet mitbeten, wenn du möchtest. Und in dem Gebet wird es darum gehen, dass du Jesus zum Ausdruck bringst, dass du ihn und das, was er am Kreuz getan hat, für dich in Anspruch nehmen willst. Bet mir einfach nach. Lieber Vater im Himmel, komm, lass uns das mal laut gemeinsam tun. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du Jesus geschickt hast, um am Kreuz für mich zu sterben. Jesus, danke, dass du meine Schuld ans Kreuz mitgenommen hast. Danke, dass dein Blut für mich bezahlt hat. Ich empfange jetzt Vergebung für alle meine Sünden. Danke, dass du mich frei machst. Danke, dass du über die dunklen Mächte in meinem Leben triumphiert hast. Mach mich frei. Mach mich ein Kind des Vaters. Hilf mir, dir nachzufolgen und auf deinen Wegen zu gehen. Ich lege mich in deine Hand. Füll mich mit deinem Geist. In Jesu Namen. Amen. 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 Wenn du dieses Gebet heute Morgen zum allerersten Mal gebetet hast, möchte dich auch ermutigen, vielleicht einfach zu jemand hinzugehen und es der Person zu sagen. Vielleicht bist du mit einem Freund, mit einem Nachbarn gekommen. Vielleicht einfach möchtest du mit jemand reden, der hier da drüben steht. Es ist etwas Besonderes, was in dir heute passiert ist. Gott hört dieses Gebet und er verändert dich von innen heraus. Lasst uns diese Zeit jetzt nehmen in der Anbetung und nutzt das Angebot. Gottes Segen euch.